Und der Titel dieser Predigt ist Wahrer Reichtum. Wahrer Reichtum bedeutet, 1 Million Euro auf der Bank zu haben, dicke, fette Autos in der Garage, sorgenfrei, mit Saus und Braus in der Welt. Wer wünscht sich nicht viel Reichtum und viel Geld, um ein sorgenfreies Leben zu führen? Jeder will das. Jeder. Niemand kann sich davon freisprechen, aber nicht jedem ist dieser Reichtum gegeben. Wenn alle reich werden, würde keiner mehr was arbeiten. Und manchmal könnte man auch glauben, dass Menschen, gerade die in Gottes Wahrheit leben und seinen Willen tun, den Reichtum so vergönnt sei. Man kommt sich elend vor und man weiß nicht, wie es weitergeht. Viele sind in Armut, leben von der Hand in den Mund. Nichts bleibt mehr übrig, können ihre Lebenshaltungskosten gerade so bestreiten. Dabei würde man gern so leben, dass man sich keine Gedanken mehr machen muss und kann sich kaufen, was man will, des Lebens Lust nachgehen. Aber warum lässt Gott sein Volk, wie wir es heute sind, nicht reich werden? Nicht regelrecht reich werden? Mit Besitztümern, ganz viel, keine Sorgen. Ist weltlicher Reichtum vielleicht für Gott etwas Unwürdiges? Möchte Gott, dass wir im Sumpf leben und Probleme haben? Hasst Gott Reichtum und Besitzer? Es gibt viele Aussagen in der Bibel, wie Gott über weltlichen Reichtum denkt. Warum er bei dem einen den Reichtum zurückhält und wann er wem den Reichtum übergibt. Wir müssen die Bibel über Gottes Gedanken sich klar ausdrücken lassen von selbst und nicht irgendetwas hineininterpretieren, wie Gott über Reichtum denkt. Und wem er Reichtum und viel Segen gibt, geben wird, um wem er den Reichtum vorenthalten wird. Was lernen wir zunächst bei Jakob? Jakob war ein sehr kluger Mann, der allerdings nicht immer recht handelte, bevor er seine Bekehrung hatte. Obwohl es Gott zugelassen hatte, was er getan hatte, war Gott trotzdem mit ihm. Aber Jakob musste auch für seine Sünden bezahlen. Er hatte 7 Jahre für Lea bzw. für Rahel gedient, hatte einen Vertrag mit Laban, dem Vater von Rahel, geschlossen. Und was hat er bekommen? Er hat Lea bekommen, die ältere Tochter. Er musste weitere 7 Jahre dienen für Rahel und hat auch hier einen nächsten Vertrag geschlossen, dass er das tun würde, und hat auch schon zum Zeitpunkt, als er Lea geheiratet hatte, hat er diesen neuen Vertrag geschlossen und hatte auch Rahel versprochen bekommen, dass wenn er dient, nochmal 7 Jahre, dass er die Rahel zur Frau bekam, und hat sie auch bekommen. Aber Jakob war schlau. Er hatte einen neuen Vertrag mit Laban geschlossen, dass wenn er gehen würde aus seinem Haus heraus mit seinen Frauen, er nur bestimmte Schafe mit sich nehmen würde, nur die gefleckten, die bunten, gesprengten, schwarzen Schafe, wo nur ein bisschen weiß daran war. Aber das hat er ihm nicht gesagt, dass er nur die haben will, wo nur ein bisschen weiß daran war. Er sagte, ach, gib du mir die bunten, die gemischten, so, und du behältst die guten, die reinen Tiere. Laban hat das nicht verstanden, weil er keine Ahnung hatte von Herdenzucht. Aber Jakob wusste, dass seine Tiere die besseren waren. Wir gehen gemeinsam in 1. Mose 30 und lesen das einmal. 1. Mose 30. Verse 40 bis 43. Da sonderte Jakob die Lämmer aus und machte sich eigene Herden. Die tat er nicht zu den Herden Labans. Wenn aber die Brunstzeit der kräftigen Tiere war, legte er die Stäbe in die Rinnen vor die Augen der Herde, sodass sie über die Stäbe empfingen. Aber wenn die Tiere schwächlich waren, legte er sie nicht hinein. So wurden die schwächlichen Tieren von Laban zuteil, aber die kräftigen dem Jakob. Daher wurde der Mann über die Maßen reich, so dass er viele Schafe, Mägde, Knechte, Kamele und Esel hatte. Das war der Segen, den Jakob bekommen hat von Gott. Man könnte jetzt meinen, ja, da hat er ja schon wieder Mist gebaut. Der Jakob hat ja den Laban betrogen. Nein, so war das aber nicht. Gott hat ihm den Segen überlassen. Er hatte 2x7 Jahre für eine Frau gedient. Auch wenn er 2 Frauen bekommen hat, hat er trotzdem für eine Frau 2x dienen müssen. Das war ein Abtun für den Betrug an seinem Bruder Esau, dass er diese Jahre 2x dienen musste. Und man darf nicht vergessen, dass Esau ein Krieger war und hat sein Erstgeburtsrecht durch ein Linsengericht an Jakob verkauft. Esau hatte somit keinen Bezug zu Gott und ehrte sein Recht auf das Erstgeburtsrecht nicht. Darum hat es auch Gott zugelassen, dass Esau den Segen nicht erhielt, sondern Jakob. Es war Gottes Wille, dass dies geschah. Aber nichtsdestotrotz wurde Jakob noch viel mehr gesegnet. Gehen wir gemeinsam in 1. Mose 35 und lesen wir die Verse 9 bis 15. Und Gott erschien Jakob abermals, nachdem er aus Mesopotamien gekommen war, und segnete ihn und sprach zu ihm: Du heißt Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel sollst du heißen. Und so nannte er ihn Israel. Und Gott sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott. Sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und eine Menge von Völkern sollen von dir kommen, und Könige sollen von dir abstammen. Und das Land, Vers 12, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, will ich dir geben und will es deinem Geschlecht nach dir geben. Und Gott fuhr auf von ihm an der Stätte, da er mit ihm geredet hatte. Jakob aber richtete ein steinernes Mahl auf an der Stätte, da er mit ihm geredet hatte, und goss Trankopfer drauf und begoss es mit Öl. Und Jakob nannte die Stätte, da Gott mit ihm geredet hatte, Bethel. Jakob hatte Dankopfer gegeben, Trankopfer. Er war dankbar für das, was Gott ihm gegeben hatte. Also wir sehen, dass Jakob ein gottesfürchtiger Mann war und dafür sehr groß mit allerlei Reichtum auch darüber hinaus noch gesegnet wurde. Ein großes Volk würde kommen durch ihn und Könige werden durch ihn entstehen. Aber hatte Jakob jemals um diesen Reichtum gebetet? Hatte er nicht. Gott hat ihm es gegeben, weil er treu war. Natürlich war Abraham zuvor auch schon sehr, sehr, sehr stark gesegnet und auch der gerechte Lot, wo in Sodom gelebt hatte und durch die 2 Engel herausgeholt wurde. Das darf man nicht vergessen. Aber was geschah mit Hiob? Herr Spätzle hatte gerade erwähnt, dass Hiob dieses Problem mit der Selbstgerechtigkeit hatte. Und wie wir wissen, war Hiob schon ein gottesfürchtiger Mann. Aber sein Problem war die Überheblichkeit, die Selbstgerechtigkeit, so dass er dachte, er würde ein sündesfreies Leben führen und nur andere wären die Sünder. So wie dieser Pharisäer, wo wir in Lukas gelesen haben. Hiob verlor sogar, man muss das beachten, Hiob verlor sogar wegen seiner Überheblichkeit sein gesamtes Reichtum, sein gesamtes Gut, alles, was er hatte. Es war alles weg. Schauen wir Hiob 1, gehen wir gemeinsam zu Hiob. Und lesen wir Hiob Kapitel 1, die Verse 13 bis 22. Das ist so tief, die Schrift ist so klein, ich kann das ein bisschen schwer lesen. An dem Tage aber, da seine Söhne und Töchter aßen und Wein tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen, kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügen und die Eselinnen gingen neben ihnen auf die Weide. Da fielen sie aus Saba ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes. Und ich allein bin entronnen, dass ich dir es ansagte. Und als er noch redete, kam ein anderer und sprach, Feuer Gottes fiel vom Himmel und traf die Schafe und Knechte und verzehrte sie. Und ich allein bin entronnen, dass ich dir ansagte. Und so geht das auch noch mal weiter. Und dann deine Söhne, in Vers 18, deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Hause dieses Bruders, des Erstgeborenen. Und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß an den vier Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute, dass sie starben. Und ich allein bin entronnen, da ich es dir ansagte. Also sogar seine Söhne und Töchter sind daran gestorben. Und da stand, Vers 20, da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach, ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und schauen wir, was geschah, was seine Frau dazu zu sagen hatte. Die war nicht gerade sehr erfreut darüber, dass das alles geschah und Hiob an seiner Frömmigkeit festhielt. In Hiob 2, die Verse 9 bis 10. Er aber sprach zu ihr, weil sie sagte, hältst du immer noch an deiner Frömmigkeit fest? Sage Gott ab und stirb, sagte sie zu ihm. Und er sagte, du redest, wie die törichten Weiber reden. Haben wir Gutes empfangen und Gott von Gott und sollen das Böse nicht auch annehmen? Auch hier blieb Hiob treu. Würden wir auch sagen, wenn uns so etwas geschieht, ja, das Haus ist weg, alles gut, ich bleibe bei Gott, ich mache trotzdem weiter, egal was kommt. Oder sagen wir, jetzt ist mein Haus weg, was soll ich jetzt tun? Ich sage Gott ab, jetzt reicht's, jetzt langt's, mir alles zu viel, ich will nicht mehr, habe keine Lust mehr. Wo stehen wir? Auf welcher Ebene werden wir gehen? Ist uns der Reichtum wichtiger? Ist uns das, was wir haben, wichtiger? Ich habe vor kurzem in den Nachrichten gesehen, dass jemand Haus und Hof komplett verloren hat, alles weg. Er sagte, unser ganzes Haben gut ist weg. Wir haben nichts mehr. Nichts. Und das ist heftig. Das ist sehr, sehr heftig. Und das ist eine wichtige Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Haben wir unsere Kosten gezählt? Bleiben wir Gott treu, wenn es mal so richtig ernst wird? Haben wir den Reichtum Gottes wahrhaftig verstanden? Zu Ende des Kapitels in Vers 42, Hiob 42, können wir lesen, dass Hiob die Augen geöffnet wurden durch Gott. Gott hat ihm gezeigt, wo seine Gedanken stehen und was passiert ist. Seine Missetaten wurden ihm vor die Augen gestellt und ihm klar gesagt, pass auf, hier ist Schluss, mein Junge. Hier ist dein Hochmut. Komm mal runter. Hiob 42, die Verse 1 bis 6. Und Hiob antwortete dem Herrn, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich unweise geredet. Er gibt seinen Hochmut zu. Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden. Ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Hiob hat erkannt, welche Selbstgerechtigkeit er hatte. Er hat erkannt, dass kein Mensch sündenfrei leben kann, sondern wir immer wieder vor Gott treten müssen, um Vergebung zu bitten, dass er uns vergibt. Gott kann uns nicht vergeben, wenn wir nicht vor Gott treten und ihn darum bitten, uns zu vergeben. Wenn wir immer nur glauben, ich habe Mist gebaut, ja, er vergibt mir. Aber wenn ich nicht vor Gott trete und darum bitte, wird er nicht vergeben. Dann gibt es keinen Grund. Wir haben vorhin gelesen in Psalm 19, Vers 13, dass David um Vergebung bittet für Sünden, die er nicht gesehen hat, nicht erkannt und nicht verstanden hat. Aber schauen wir, was Gott mit Hiob gemacht hat. In Hiob 42, die Verse 10 bis 17. Und der Herr wandte das Geschick Hiobs, das Problem, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Und der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hatte. Doppelt so viel. Und es kamen zu ihm alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle, die ihn früher gekannt hatten, und aßen mit ihm in seinem Hause und sprachen zu ihm und trösteten ihn über alles Unglück, das der Herr über ihn hatte kommen lassen. Nicht der Herr hat es ihm selbst genommen. Es alles, was geschah, geschah durch den Teufel, durch Satan. Er hat ihm dazu gebracht, dass er das alles verliert, aber der Herr hat es zugelassen. Und ein jeder gab ihm ein Goldstück und einen goldenen Ring, und der Herr segnete Hiob fortan mehr als eins, sodass er 14.000 Schafe kriegte und 6.000 Kamele und 1.000 Jochrinder und 1.000 Eselinnen. Und er bekam 7 Söhne und 3 Töchter und nannte die erste Jemima, die zweite Kezia und die dritte Keren Hapuch. Und es gab keine so schönen Frauen im ganzen Lande wie die Töchter Hiobs. Und ihr Vater gab ihnen Erbteil unter ihren Brüdern. Und Hiob lebte danach 140 Jahre und sah Kinder und Kindeskinder bis an das vierte Glied. Und Hiob starb alt und lebenssatt. Schauen wir hin. Doppelt so viel. Weil Hiob Gott treu war. Seine erste Priorität stand immer bei Gott. Er musste nur seinen Hochmut überwinden und erkennen, und schon wurde er gesegnet. Wie war es bei Salomo? Wurde Salomo nur reich mit vielen Gütern und Hab und Gut, weil er ein Erbgut bekommen hat von David? War das der Grund? Schauen wir uns 1. Könige 3 an. Und die Verse 5 bis 15. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts. Und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach: Du hast an meinem Vater David, deinen Knecht, große Barmherzigkeit getan. Wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und in Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen vor dir und hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzen sollte, wie es denn jetzt ist. Also Salomo hat den Thron, das Königreich Davids, empfangen. Vers 7, und der Herr: Nun Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht und meines Vaters Davids Stadt. Ich aber bin noch jung, weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast. Einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. Das war und ist der Segen Jakobs nach wie vor. So wollest du deinen Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag, dies dein mächtiges Volk zu richten? Und das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm: Weil du darum um diese Weisheit bittest, und bittest weder um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deinen Feindes Tode, sondern um Verstand zu hören und Recht zu richten. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weißes und verständiges Herz, sodass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und wahrhaftig, es ist nie wieder so ein verständiges, weißes Herz bei niemandem mehr angekommen. Schauen wir uns diese Welt an. Zugrunde gerichtet. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, also regelrechte materielle Güter, sodass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so werde ich dir ein langes Leben geben. Und als Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum. Und er kam nach Jerusalem und tat vor die Lade des Bundes des Herrn und opferte Brandopfer und Dankopfer und machte ein großes Festmahl für alle seine Großen. Er war dankbar. Er war dankbar für das und hat verstanden, was Gott von ihm erwartet. Und wollte zuerst mal Verstand. Wenn heute jemand an eine Macht kommt oder ein König wird, was tut er? Fragt er Gott danach, wie es funktioniert? Er übt das aus, wonach er belehrt ist, wonach er den Trichter auf den Kopf bekommen hat und wurde geimpft mit dem, was er mit dem Volk tun soll. Und so war es. Und so ist es heute. So hat es Absalom getan. Er fragte die Ältesten und sie gaben ihm guten Rat. Er hat die Jungen nochmal gefragt, was er tun soll. Und sie haben gesagt: Gib ihm noch mehr, trete das Volk, drück es runter. Und er hat es gedrückt. Was hat es gebracht? Das Reich wurde geteilt. Denken wir an diese Aussage Gottes nach, weil du weder um langes Leben und Reichtum gebittet hast. Deswegen hat er ihm viel gegeben. Er hat ihn über die Maßen hinaus mit Reichtümer beschenkt. Viele Könige aus anderen Ländern kamen und beschenkten ihn mit vielen, vielen Gütern, wie es nie zuvor war und nie wieder kommen würde. Gott hat nichts gegen Reichtum. Das ist es, was es zeigt. Gott will eigentlich nicht, dass jemand arm und elend lebt. Er möchte, dass jeder zu Genüge hat. Vielleicht setzt der eine oder andere die falschen Prioritäten, sodass er durchaus nicht so gesegnet wird mit Reichtum. Man weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht sündigt man und man erkennt es nicht. Vielleicht hat jemand Probleme mit Geld, schleudert es raus und Gott weiß, wenn ich ihm das gebe, das wird nichts. Daraus wird nichts, daraus kann nichts werden. Warum soll ich es ihm geben? Bist du im Kleinsten nicht treu? Bist du im Geringsten nicht treu? Bist du es im Großen auch nicht? Gott kennt unsere Herzen. Gott weiß unsere Gedanken und er weiß, wer mit was umgehen wird. Und daran kann oft das Problem liegen. Man muss sich selbst prüfen, wie es Herr Sperzel schon gesagt hat. Und wie steht es mit uns in unserem tiefsten Inneren? Wie oft gucken wir in unser Herz hinein? Wie oft prüfen wir uns selbst und gestehen uns selbst unsere Fehler? Und die Frage ist dann, worum bitte ich Gott? Worum habe ich Gott gebeten? Ist das gut oder ist es schlecht? Ist es mein Wille? Sind es nur meine Sinne oder ist es auch in Gottes Sinne? Welche Priorität hat unsere Gebete? Oh lieber Gott, gib mir einen Job, wo ich viel Geld verdiene, dass ich endlich meine Ruhe habe. Oder lass mich doch im Lotto gewinnen. Ich will reich werden, muss dann nicht mehr arbeiten. Das wäre doch toll. Oder gib mir einen Mann, der endlich für mich sorgt und ich meine Ruhe habe. Wir haben so viele Frauen, aber noch mehr Männer. Oder sorg doch für mich irgendwie, dass ich ein sorgenfreies Leben habe. Mach doch irgendwas, dass ich endlich meine Ruhe habe. Ein einfaches Leben. Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Und wir sagen es auch immer wieder. Zählen Sie Ihre Kosten, bevor Sie sich auch taufen lassen. Überlegen Sie, was Sie tun, es gibt kein Zurück mehr. Aber sind das etwa so unsere Merkmale, die wir in unseren Gebeten haben? Löse mein Problem, tu doch mal was. Kannst du mich nicht segnen? Um Reichtum, sorgenfreies Leben, dass alles so schön und einfach wird. Und dabei vergisst man dann, dass Gott die Elenden und die Armen herausruft. Arm in der Welt kann Freundschaft mit Gott bedeuten. Und nur wer zugrunde geht, wird Gott suchen. Das ist oftmals das Problem. Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Was sagt Jakobus in Jakobus 4? Schauen wir es uns gemeinsam an. Jakobus 4, die Verse 2 bis 10. Jakobus hat das zu seinen Geschwistern gesagt. Er hat das nicht einfach nur so rein gesagt, in die Luft rein. Nein, zu seinen Geschwistern. Damals, für uns heute, immer noch gültig. Ihr seid begierig und erlangt. Und erlangt es nicht. Ihr mordet und neidet. Schauen wir. Ihr neidet und gewinnt nichts. Wenn bei uns irgendwo Neid ist, weil ein anderer etwas hat oder mehr hat als man selbst, dann sieht das Gott. Und dann wird auch ein Stück vom Segen gekappt. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet, nicht richtig bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Schauen wir hier. Wenn ich dem so viel gebe, der schleudert's raus, bringt nichts. Deswegen kommt da nichts. Man muss behutsam auch mit Gütern umgehen, die Gott einem gibt. Vers 4. Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Wenn ich gelüste nach Millionen und mit Gütern und noch mehr und noch mehr, noch mehr, dann bin ich in der Welt, dann bin ich nicht bei Gott. Oder meint ihr, Vers 5, die Schrift sage umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen und gibt umso reichlicher Gnade. Darum heißt es in Sprüche 3,4, Gott widersteht den Hochmütigen. Schauen wir, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Demut auch mit Fasten. Manchmal muss man für seine Probleme fasten, in Demut, um Gott näher zu kommen und auch Gottes Weisheit zu verstehen. Vers 7, so seid nun Gott untertan, nicht den Menschen, nicht dem Reichtum. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Widersteht dem Teufel, von dem ist doch das ganze Geld. Er ist doch derjenige, der uns damit beschäftigt, dass man reich sein will und dass man Geld haben will und danach strebt. Geld ist ein Übel, das von Satan kommt. Immer mehr, immer mehr. Da geht noch was. Naht euch zu Gott, so naht es sich zu euch. Reinigt ihr Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Jammert und klagt und weint, euer Lachen verkehre sich in Weinen, eure Freude in Traurigkeit. Vers 10. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhören. Durch Fasten. Demütigt euch, so wird er eure Gebete erhören. Verleumdet einander nicht, liebe Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet, der verurteilt oder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Ist man gegen das Gesetz, sind wir wieder in der Sünde. Schauen wir auch 2. Timotheus 3. 2. Timotheus 3. Es geht nicht darum, dass wir den Reichtum jetzt wegtreten sollen oder verachten sollen. Wenn Gott einen damit segnet, dann hat das seinen Grund. Wenn man etwas hat, dann soll man damit auch gut umgehen. Man sagt, Eigentum verpflichtet. 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 4. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Und die fangen schon an, die haben wir schon, schlimme Zeiten. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar und gottlos, lieblos, unversöhnlich und verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind. Und heute, wie ist es heute? Da wird das Gute wird schlecht genannt und das Schlechte wird gut genannt. Aber weh dem, der Gutes böse nennt. Vers 4. Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, katholische Kirche, aber deren Kraft verleugnen sie, solche Menschen meide. Was vor allem sagt Christus? Was sagt uns Christus? Gehen wir gemeinsam Matthäus? Matthäus 6. Und die Verse 19 bis 34. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, schauen wir, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo ist unser Inneres? Wo ist unsere Priorität? Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das heißt, man wird das Geld hassen, aber dafür Gott lieben. Oder man wird am Geld hängen und Gott dafür verachten. Wo steht unser Herz? Wo ist unsere Priorität? Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Das heißt, ist nicht das Leben höher als alle Güter der Welt, viel mehr wert? Man kann sich keine Gesundheit kaufen. Entweder man hat Gott oder man hat ihn nicht. Er sagt in Vers 29, ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen, von den Lilien. Wie herrlich! Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr an euch tun? Ihr Kleingläubigen. Da ist das Problem. Unser Glaube kann Berge versetzen, wenn wir daran glauben, dass Gott uns segnet. Darum solltet ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr allen dessen bedürft, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, trachtet zuerst nach Gott. Schaut, was Gott von dir erwartet und erfülle das, was er will. Nach seiner Gerechtigkeit, so wird er euch alles zufallen, so wird er euch alles geben. Vers 34, darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Und das ist es, in der Tat. Was ist dieser Schatz im Himmel, den wir sammeln sollen? Christus sagt, sammle dir Schätze im Himmel. Wie kann ich das tun? Was sind diese Schätze im Himmel? Geld? Güter? 1. Timotheus 6. 1. Timotheus 6. Wir kriegen alles vor die Augen gelegt, was wir zu tun haben, was wir, dass wir alles verstehen, dass wir auch den Glauben halten, dass wir mit Gott gehen. 1. Timotheus 6 und die Verse 17 bis 21. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet zu genießen. Dass sie Gutes tun, schauen wir, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sein, sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Haben wir das verstanden? Gehen wir auch zu 2. Timotheus. 2. Timotheus 1, die Verse 13 bis 14. Er sagt, halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Vers 14. Dieses kostbare Gut, schauen wir, dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Gehen wir auch in Markus 10, dass wir der Sache noch ein bisschen näher kommen. Markus 10, und lesen wir gemeinsam die Verse 17 bis 30. Und als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, Ehre, Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten, von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb, es hat Jesus sehr gut gefallen, dass er das gesagt hatte, und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Das ist mal eine Prüfung. Verkaufe alles, was du hast. Würden Sie heute Ihr Haus verkaufen, nur um den Weg Gottes gehen zu dürfen? Es wird von Gott nicht verlangt. Aber die Frage ist, wäre man bereit, alles zu verlassen? Einfach hinwegzugehen und sagen, brauche ich nicht. Ist egal. Auch wenn ich es verliere. Es ist egal. Vers 22. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Wer viel hat, dem wird auch viel genommen. Und wer viel hat, der hält viel fest. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Er weiß das. Er weiß, wie die Herzen der Reichen ist, wie es funktioniert, wie sie es leben. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte, aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, liebe Kinder, auch zu uns, liebe Kinder, wie schwer ist es ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt, weil sein Herz einfach nicht dafür bereit ist. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann selig werden? Wer kann dann das Reich Gottes gehen? Wer kann dann in das ewige Leben hineingehen? Jesus aber sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Und da fing Petrus an und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kind oder Äcker verlässt, um meinen Namen willen und um des Evangeliums willen, der es nicht hundertfach empfangen. Also es ist nicht so, dass wenn man loslässt, dass man nicht dafür etwas bekommt. Es geht darum, wenn unser Herz bei Gott näher ist, kommt Reichtum von alleine. Gott wird einem Segen, aber die Sache ist immer, wie geht man damit um? Wo ist das Herz? Gott entscheidet alleine, wie er uns segnen wird. Und es liegt immer anhand von unserem Tun, wie wir heute leben. Schauen wir, was Salomo uns sagt in Sprüche 10. Man bekommt auf alles eine Antwort, wenn man sich prüft und danach forscht. Sprüche 10 und Vers 22. Der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. Schauen wir. Gott ist es, der einen segnet. Ob es geistlich ist oder physisch ist, es kommt vom Herrn. Und niemand kann etwas dazu tun. Sie können sich noch so bemühen, wie sie wollen, um Reichtum zu sammeln. Sie werden es nicht erhalten, wenn es Gott nicht will. Punkt. Das ist einfach so. Und schauen wir, was denn besser wäre. Sprüche 28. Sprüche 28 und Vers 6. Was sagt Salomo? Er hat die Weisheit Gottes verstanden. Besser ein Armer, der in seiner Unsträflichkeit wandelt, als ein Reicher, der auf verkehrtem Wege geht. Das ist mal Weisheit. Aber dazu muss man auch stehen. Man muss das auch leben können. Man muss auch dafür sein. Hebräer 11, was tat Mose? Was hat Mose getan? Hebräer 11 und die Verse 24 bis 26. Paulus sagt uns, durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten. Er hat sämtlichen Reichtum, sämtliche Güter, alles, was er hatte, hat er alles verlassen, ist mit nichts rausgegangen, hat nichts mitgenommen, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes, mit seinem Volk, weil er Hebräer war und kein Ägypter, zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben. Wären wir auch in der Lage? Sind wir in der Lage, loszulassen von der Welt, von den Gütern, von dem Treiben? Sehen wir uns danach, aus der Welt endlich weg zu sein? Sehen wir uns danach, dass Christus bald zurückkommt? Und die Frage ist dann, sind wir dann bereit? Wir müssen uns das alle fragen, ob wir dazu bereit sind. Und ich schließe mich hier mit ein. Christus sagte in Johannes 10, Vers 10, ich lese hier aus der Luther 2017, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Die Menge übersetzt es, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Kann einer von uns heute sagen, ich lebe nicht im Überfluss. Ich habe ja nichts. Ich habe ja viel weniger. Wenn das einer behauptet, dass er nicht im Überfluss lebt, dann betrügt er sich selbst. Jeder hat ein Dach über dem Kopf. Jeder hat über die Maßen Kleider, Schuhe, Shirts, Hemden, Anzüge, Auto. Jeder hat alles. Keiner kann sagen, ich habe nichts. Es geht darum, dass wir den richtigen Umgang führen mit dem, was uns Gott gibt. Schauen wir, was Christus sagt. Und das ist geistlich wie auch physisch zu verstehen. Lukas 16. Lukas 16. Und die Verse 10 bis 13. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Es hat etwas mit geistlichem Wachstum zu tun, aber es hat auch etwas mit dem Segen Gottes zu tun, den wir physisch erhalten. Vers 11. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon, schauen wir, hier kommt das Physische, nicht treu, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, er spricht das Geld an, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Das wahre Gut im Reich Gottes. Und wenn ihr mit dem fremden Gut, es gehört alles Gott, nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Ein Knecht oder kein Knecht. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Nochmal. Schauen wir auch in Psalm 34. Psalm 34. Und lesen Vers 10. David sagt: Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Auch Psalm 37 und Vers 25. Er sagt: Ich bin jung gewesen und alt geworden. Und ich habe noch nie einen Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Schauen wir. Über die ganzen Jahre, die David gelebt hat, hat er noch nicht einen einzigen Gerechten, der bei Gott oder mit Gott gelebt hat, betteln sehen. Nicht einen einzigen. Wer mit Gott in Einklang leben will, muss auch auf Gott eingehen und lernen zu verstehen, was Gott von einem erwartet. Man muss ablassen von Sünde, man muss bereuen können, man muss in Demut vor Gott kommen und man muss bei seinen Gebeten, bei seinen Bitten um das Richtige bitten. Wahre Schätze im Himmel zu sammeln, bedeutet, Gutes zu tun. Gerechtes zu tun. Gerecht zu leben. Richtig zu leben. Den Willen Gottes zu erfüllen. Je mehr Gutes wir von Herzen tun, wenn ich gebe, wenn ich als Mensch gebe, sage, ja, ich gebe das jetzt, damit mir Gott mich segnet oder mir hilft. Wenn es nur aus den Gedanken kommt, dann nützt das nichts. Es muss von Herzen kommen. Je mehr wir von Herzen tun, desto höher wird unser Lohn, und bitte jetzt richtig verstehen, im Buch der Erinnerung geschrieben, nicht im Buch des Lebens. Alles das, was wir tun, was wir leben, Gutes tun, wird im Buch der Erinnerung geschrieben. Und daraus wird unser Lohn hervorgehen. Schauen wir mal Malachi 3. Schauen wir Malachi 3. Und lesen wir Vers 16. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Schauen wir, man tut Gutes. Der Herr merkt und hört es und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben. Für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Die Elberfelder Bibel übersetzt es folgendermaßen. Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten, und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Es ist ein Buch, ein Gedenkbuch, ein Buch der Erinnerung. Und daraus wird sich auch unser Lohn herausfiltern. Das ist das, was Christus meint. Sammelt euch Schätze im Himmel. Dass das, was wir tun, im Buch der Erinnerung geschrieben wird. So mehr das geschrieben wird, umso höher ist der Lohn. Der eine wird 10 Städte, der andere 5 Städte, der andere eine Stadt, der andere gar nichts. Wer weiß, wer was bekommt? Niemand weiß es außer Gott allein. Und Christus sagte in Matthäus 25, Vers 40, und ich wiederhole das immer wieder und immer wieder und immer wieder, bis man irgendwann sich an den Kopf greift und sagt, oh, jetzt kommt er schon wieder mit dem. Nein, man muss wirklich daran denken. Er sagt, was ihr getan habt, einen von meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Egal, was wir tun, einen von unseren geringsten Brüdern, sei es gut, sei es schlecht, das tun wir Christus an. Und das wird sich im Buch der Erinnerung, wird darin festgehalten. In Rienigers Lexikon wird über wahren Reichtum Folgendes geschrieben. Wahrer Reichtum liegt allein in Christus. Und er zitiert oder spricht von Epheser 3,8. Dieser Reichtum macht den Menschen innerlich stark. Er besteht neben der von Gott gegebenen Weisheit und ihrer Frucht, vor allem in dem Reichtum an Barmherzigkeit und Gnade, die Gott den Menschen zuwendet und der Liebe, die er, Gott, ihnen ins Herz gießt. Und er zitiert hier Epheser 1,7, aber wir gehen gemeinsam in Epheser 2,4. Epheser 2,4. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, in Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr selig geworden. Nicht wir haben Christus oder Jesus oder Gott den Vater gefunden und sind da mal so reingehüpft in diese Wahrheit. Nein, Gott hat uns herausgerufen aus dieser Welt. Durch Gnade, ein Geschenk. Und das dürfen wir nie vergessen. Und Christus hat sein Leben gegeben für uns, für unsere Blödheit, für unser dummes Recht, das wir damals hatten. Rienigers schreibt weiter, zur Eigenart dieses Reichtums gehört, dass er unaufhörlich wachsen muss. Die Frucht des Geistes muss in uns wachsen, immer wieder stetig. Es ist daher von äußerster Gewichtigkeit in unserem Leben, die richtige Priorität zu setzen. In dem, was wir leben und in dem, was wir Gott bitten. Paulus sagt in Philipper 1, Vers 9, Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Alle Erfahrung, wo wir machen, gibt uns neue Erkenntnis. Aber es muss immer in dem Herrn geschehen. Im übertragenen Sinn steht Schatz, schreibt Rienigers, für das, was der Mensch im Herzen trägt. Gutes oder Böses? Schauen wir Matthäus 12, Vers 35. Matthäus 12, Vers 35. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor. Aus seinem bösen Schatz, seine Gedanken. Der Schatz des Frommen, schreibt Rienigers, ist ein Schatz Gott gegenüber. Die Frucht des Herrn, ja, Gott selbst, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen. Einen Schatz im Himmel sammelt derjenige, der seinen Reichtum allein in Gehorsam zu Gott sucht. Schauen wir. Der Reichtum zu bekommen, der Schatz im Himmel allein im Gehorsam zu Gott. In allem. Schauen wir Paulus, was Paulus uns sagt in 2. Korinther. Ich hoffe, ich bin nicht so stark über die Zeit hinweg. Wir machen dann schnell. Ich werde nicht mehr alle Stellen lesen. Wir gehen noch an den 2. Korintherbrief in Kapitel 4. Und wir beginnen zunächst in Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, also in uns drin, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Es wird nur dann offenbar, wenn wir den Willen Gottes leben. Und das ist unser Schatz im Himmel, nach dem wir streben müssen. Wir müssen unser Privileg verstehen und das uns Gott gegeben hat, zu priorisieren. Wir müssen mit allem, was wir von Gott bekommen, es sei physisch oder geistlich, richtig umgehen. Und dann wird der Segen von ganz alleine kommen.